Hallo und herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute geht es um den perfekten Laufschuh, beziehungsweise um die Frage auch, gibt es den überhaupt? Und dazu sind wir wieder bei Klaus Ruscher im Laufschuhladen Sport Ruscher im Westen Münchens. Ich fühle mich hier auch schon so richtig heimisch. Klaus hat hier schon ein paar Stühle zusammengeschoben. Wir haben hier schon unsere persönliche Podcast-Ecke, finde ich total cool. Und das Ganze ist ja so ein bisschen in Anlehnung an das Café am Rande der Welt, unser persönlicher Laufschuhladen am Rande der Welt oder am Rande Münchens vielleicht. Und hier kriegt man nicht nur den Laufschuh, sondern man kriegt auch Lebenstipps gleich noch mit dazu. Und welche das sind und warum das Klaus auch ein Anliegen ist, da haben wir schon mal drüber gesprochen, nämlich in der Folge 67. Da könnt ihr mal reinhören, das heißt der Lebensathlet, weil das ist Klaus lebt den Lebensathlet quasi. Und da haben wir über ihn und sein Leben gesprochen. Und freuen uns sehr, dass wir heute wieder da sein dürfen, Klaus.
Ja, also ich freue mich ja, jetzt müsste man sagen wie ein Schnitzel, jetzt muss ich ja heute themenbezogen sagen wie ein Laufschuh, dass wir wieder zusammensitzen. Ja, das war das letzte Mal auch ein tolles Erlebnis und ich freue mich schon auf die aktuelle Folge jetzt. Und wenn ich das letzte Mal gesagt habe, dass wir im Wohnzimmer sitzen, sozusagen bei mir daheim, dann muss ich ja jetzt fast sagen, wir sitzen, ja, jetzt wenn es um die Laufschuhe geht, so mein Arbeitsfeld entweder in der Werkstatt oder in der Küche, je nachdem, was man…
In der Sohle.
In der Sohle, ja genau, was man da bildlich dann damit assoziiert.
Ja, Werkstatt trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Wir gucken hier, wir gucken uns um, wir gucken auf ganz, ganz viel Laufequipment. Wir sind nach Ladenschuss, dürfen wir bei dir im Laden aufnehmen. Und wir waren jetzt schon so häufig hier, entweder selber zum Schuhe kaufen oder halt zum Podcast aufnehmen. Von daher danke, dass du dir immer wieder die Zeit nimmst. Das wissen wir sehr zu schätzen, weil du halt auch so unglaublich viel Wissen zum Thema Laufschuhe zu geben hast. Das ist mir direkt beim ersten Mal aufgefallen, als ich hier in den Laden reingekommen bin, die Art, wie du mich behandelt hast, was du für Fragen gestellt hast. Das ist sehr, sehr nachhaltig bei mir hängen geblieben. Und genau, deswegen heute wollen wir dieses Wissen einfach an alle weitergeben, dass ihr beim nächsten Mal, wenn ihr einen Laufschuh kaufen geht, vielleicht die richtigen Fragen erwarten dürft oder selber mal nachfragt oder Erwartungshaltung betreibt, was ihr überhaupt so für einen Laufschuh haben möchtet, worauf es ankommt.
Genau, und da wäre die erste Frage erstmal, weil wir die Folge den perfekten Laufschuh nennen. Gibt es überhaupt den perfekten Laufschuh, Klaus?
Das ist natürlich, der Titel ist ja schon und die Frage ist ja schon der Aufhänger für mich schlechthin. Und wenn er mich schon natürlich schon als fast Philosophen angekündigt hat, dann muss ich natürlich dazu sagen, ist mir heute so gekommen, Perfektionismus wäre ja das Ende aller Lösungen. Also natürlich gibt es den perfekten Laufschuh nicht. Mhm. Weil es zwar in unserer Welt, in die wir so nach Selbstoptimierung und nach Perfektionismus streben, immer der Bezug so ein bisschen hinten runterfällt. Es gibt, wenn wir das auf den Laufschuh beziehen, den richtigen Schuh, den guten Schuh, den sehr guten Schuh, aber es gibt halt auch vor allem den geeignetsten Schuh. Aber genauso wie jeder Mensch unterschiedlich ist, ist auch jeder Läufer oder jede Läuferin unterschiedlich von ihren Zielsetzungen, von der Seite her, wie sie sich oder wie er sich bewegt, wie schnell er läuft oder sie läuft, welche Ziele das vorherrschen, wo gelaufen wird. Also die eierlegende Wollmilchsau, die kann es gar nicht geben und das ist auch gut so. Und da gehen wir natürlich in unseren Beratungen, natürlich das ist unsere Aufgabe, der werden wir sehr, sehr gern gerecht, natürlich auch darauf ein.
Sonst würden wir ja nicht auf eine Wand von Laufschuhen gucken, sondern sonst gäbe es ja wahrscheinlich nur 3-4 Laufschuhe, wenn es den perfekten Laufschuh geben würde.
Oder eben nur einen.
Genau, oder eben nur einen.
Genau.
Klaus, jetzt habe ich gesagt, ich bin damals hier reingekommen und du hast mich sehr, sehr gut beraten. Ich bin sehr naiv hier reingekommen und ich habe eigentlich so gar keine Ahnung gehabt, was ich eigentlich haben möchte. Was wäre denn so der Idealzustand, wenn ich sage, ich möchte jetzt mit Laufen anfangen oder ich bin schon ambitionierter Läufer. Welche Gedanken darf ich mir denn mal vorab machen, bevor ich überhaupt in ein Schuhgeschäft reingehe und nach einem Schuh frage? Welches Wissen darf ich einfach schon mal mitbringen, wo ich mir vorher schon mal Gedanken drüber machen darf?
Also wenn du in den richtig guten Laden gehst, und gibt es ja tatsächlich auch doch einige neben uns, dann musst du dir keine großen Vorgedanken machen. Du solltest, viele kommen ja und sind wahnsinnig vorinformiert, in den Medien steht, egal ob in den Social Medias oder in Testberichten steht wahnsinnig viel, was sich dann auch lustigerweise oftmals widerspricht, und dann kommt man und weiß schon angeblich alles über den Schuh, den man jetzt haben möchte. Also über was man sich Gedanken machen sollte natürlich, aber das liegt ja auch so ein bisschen in dem Hobby, warum man es macht, was du machen möchtest damit, welche Ziele das du hast, beispielsweise mit dem Material, mit dem Werkzeug, das ist ja der Laufschuh, wo du laufen möchtest. Und wenn du dir da keine Gedanken machst, also bei uns stellen wir dann schon die Fragen. Und das ist auch so der wichtigste Aufhänger.
Das ist ja der Punkt, wenn jetzt ein Kunde oder eine Kundin quasi über die Ladenschwelle tritt und von dir in Empfang genommen wird, wie gehst du vor? Was machst du zuerst? Stellst du die erstmal aufs Laufband oder setzt du dich erstmal mit ihr hin? Welche Fragen genau, was interessiert dich oder was musst du wissen, damit du dann, du gehst ja dann immer in deinen Keller und kommst irgendwie mit drei Kartonschuhen aus diesem geheimen Keller, wo wir noch nicht drin waren. Kommst du wieder raus und hast dir ja irgendwas dann auf dem Weg runter gedacht, was passen könnte. Wie gehst du vor?
Es sind übrigens nicht immer die gleichen drei Kisten.
Das wäre natürlich auch nicht schlecht.
Ja, guter Trick. Aber nee, das ist natürlich so, wir unterhalten uns erstmal. Das ist das Allerwichtigste, weil unsere Aufgabe damit beginnt, uns möglichst gezielt und in möglichst überschaubarer Zeit ein Bild zu machen, nicht nur von dem Sportler, der Sportlerin, die vor uns sitzt, sondern einfach mal auch von deren Bedürfnissen. Warum, wieso, weshalb, weil das schon ein Unterschied ist. Ob ich jetzt jemanden einen Laufschuh empfehle, der ab und zu mal walken geht und den Schuh vielleicht auch im Alltag anzieht und ab und zu mal läuft, oder ob jemand beispielsweise ein wettkampforientierter Mensch ist. Dann gibt es Menschen, die sind eher so ein bisschen unter Strom, dann gibt es Menschen, die sind etwas eher ein bisschen gemütlicher. Das ist schon mal so ein Grundeindruck. Natürlich die wichtigsten Fragen beziehen sich natürlich dann schon auch aufs Laufen. Das heißt, wie viel läuft der, diejenige? Worauf? Gegebenenfalls auch, wie schnell? Wobei das nicht wertend gemeint ist, sondern es hat was mit der Dynamik zu tun, die man damit verbindet, die der Laufschuh dann auch erfüllen muss. Wie ist der alte Schuh beschaffen? Mit was kann man zurecht, mit was nicht? Welche anderen Sportarten sind im Spiel? Beispielsweise auch, wie sieht es aus mit der Körperpflege? Ich sage es absichtlich, da schmunzelt man dann immer im Sinne von Muskelpflege. Das heißt, wie ist der, diejenige auch fleißig im Dehnen, im Athletiktraining und so weiter und so fort? Liegen Beschwerden vor? Werden Einlagen getragen? Das ist alles ein Katalog, der jetzt da nur so explizit mal so in den Raum gestellt wird. Der ist wichtig, weil aufgrund dessen machen wir uns erst einmal so ein bisschen eine Vorstellung, in welche Richtung das es gehen soll, unabhängig welches Modell jetzt. Und dann kommt erst die bewegende Analyse. Das heißt, wir machen bei uns im Laden über eine Druckmessplatte eine dynamische Fußdruckmessung, damit ich weiß, in etwa schon mal neben der Fußform, wie ist die Fußdynamik bestellt, gibt es vielleicht Druckspitzen, hat der, diejenige vielleicht schon mal im Gehen schon eine Einseitigkeit, gibt es Verkürzungen, gibt es irgendwo einen Anhaltspunkt. Daraufhin mit der ganzen Vorthematik, die mir jetzt gerade schon erzählt habe, kann ich dann endlich in den Keller gehen, unsere drei Schuhe hochholen und kann dann nach der Farbe fragen. Nee, Spaß beiseite, das ist wirklich das ist die unwichtigste Frage. Dann nach der Voreinschätzung bringen wir dann Schuhe und die werden dann bei uns auf dem Laufband dann nochmal getestet, per Video aufgenommen. Oder wenn man es dann nochmal ganz genau wissen will, haben wir auch nochmal Sensoreinlagen über Aerial Hub. Das heißt, auf dem Laufband dann auch nochmal eine sensorische Messung. Also das heißt, erstes Gespräch, Persönlichkeit, Ziele abstecken, dann die Bewegung und dann die Überprüfung, die Verifizierung dann auf dem Laufband, ob wir da richtig liegen. Und dann spitzt sich das immer mehr zu. Ja, dann spitzt sich das immer mehr zu, dann sehen wir, wie verhält sich es mit dem Laufen und welche Schuhe sind dann wirklich am geeignetsten.
Das heißt, bei dir im Kopf von durch den Prozess von ich befrage, welche Ziele, was hast du vor, welcher Untergrund, gehst du in den Bergen laufen, gehst du im Flachen laufen, wie weit läufst du und dann von der, du hast gesagt, ich guck mir die Druckspitzen an den Füßen an, wie ist die Belastung. Das heißt, da geht für dich immer mehr so ein Kanal im Kopf von, okay, diese Art von Schuh scheint für die Person die richtige zu sein und dann gehst du in den Keller und sagst, okay, hier sind mal ein paar Modelle, guck mal, was sich gut für dich anfühlt und überprüfst das dann auf dem Laufband,
ganz genau,
wie das dann auch tatsächlich aussieht und wie es sich auch anfühlt.
Genau, das heißt, ich erwarte mir natürlich schon oder wünsche mir dann schon, erwarten ist immer schlecht, ich wünsche mir dann schon ein Feedback, wie ist dann auch das Empfinden, das ist übrigens auch wichtig. Es gibt dann auch so kleine Anekdoten, dass ich zum Beispiel sehr häufig auch höre, welche Schuhe besser funktionieren und welche nicht. Und
ich erinnere mich an dieses Gespräch beim ersten Mal, wo du vom Hören und tak, 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 tak gesprochen hast.
Genau, richtig. Ja, das hat tatsächlich, also das hat was mit Hören auch zu tun. Und das ist natürlich intuitiv. Natürlich kommt es mit den Jahren. Also man kann jetzt nicht sagen, der Ton A beim Laufen ist besser als der Ton C. Aber man hört es schon, ob jemand dynamischer läuft oder ob jemand träger läuft. Also ob jemand mehr fällt oder ob jemand mehr springt. Und einen kurzen Bodenkontakt, der sollte angestrebt werden, den kann man schon auch hören. Ne? Was wir natürlich vorher noch vergessen haben, die Schuhgröße, die messen wir natürlich auch noch nach.
Da muss ich gleich einhaken. Die Frage hatten wir auch uns überlegt, wie groß soll der Schuh denn jetzt endlich sein? Also es heißt ja manchmal so auf jeden Fall eine Größe größer, weil der Fuß dann anschwillt oder so. Ne? Ja. Oder man spricht jetzt ja, finde ich, der neue Trend, so breite Zehenbox. Ja, also dass man irgendwie viel Platz für die Zehen hat. Also wie machst du das mit der Größe? Gibt es da eine Richtlinie?
Es ist so, dass man die normale Schuhgröße beispielsweise bei den Herren im Schnitt 43, 44 in etwa um 1,5 Nummern nach oben korrigiert. Bei den Damen übrigens auch. Das ist dann immer meistens mit Diskussionen verbunden, ja, weil Frauen haben ja sehr häufig Schuhgröße 39,5 maximal. Und wenn man sich dann outet und sagt, im Laufschuh ist es jetzt, aber nur im Laufschuh, hat nichts mit der normalen, ist ein 40er halber, 41er, dann erschrecken die Damen manchmal, bei den Herren sind ein bisschen robuster. Dieser Größenversatz hat mehrere Gründe. Das eine ist einfach nur ein Umrechnungsfaktor von UK auf US-Größen, weil an sich waren ursprünglich die Größen ja gar nicht in halben Nummern, sonst waren ja zwei Drittel Nummern, weil es über Inch geht. Und da habe ich schon mal einen Versatz mit den Umrechnungsskalen. Und das Zweite ist, dass tatsächlich der Fuß beim Laufen ein bisschen mehr Raum als im Alltagsschuh hat oder sollte haben, weil es natürlich zu einem Anschwellen durch die Belastung kommt, besonders wenn es halt dann warm ist. Und zum anderen, dass die Zehen, und das ist ganz wichtig, weil das hat was mit der Stabilität im Fuß und damit auch nach oben gerechnet, mit der Beinachse und auf den ganzen Körper übertragen, mit der Stabilität des Fußes natürlich auch einhergeht, weil wenn die Zehen gedrückt sind, können die gar nicht arbeiten. Also ich brauche Raum. Wenn ich in einer Zwangsjacke bin, dann kann ich keine Liegestützen machen. Und wenn ich dem Fuß Raum gebe, dann kann er arbeiten. Und das ist wiederum besonders wichtig für das Gleichgewicht, das sind die vier kleinen Zehen, und für den Aufbau des Fußgewölbes und für die Elastizität, was den Fuß also im Gewölbe aufbaut, ist der große Zeh. Und jetzt komme ich auf beispielsweise unterschiedliche Zehenboxen, je nach Fußform, je nach Zehenform kommen dann, es sind gar nicht mal die breiten Zehenboxen, sondern es sind die runden Zehenboxen, die also nicht so spitz zulaufen, die ja sehr elegant immer aussehen, sondern die eben an der großen Zehe noch gerade nach vorne gehen und dann erst ums Eck rum. Ja, und da gibt es Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, das macht bei vielen Füßen Sinn, damit gerade der große Zeh, wir haben ja gerade das Problem, wenn der große Zeh eben so nach innen wandert, ja, also Hallux Valgus, dass ich da, wenn ich den gerade Zeh im Box habe, der große Zeh einfach viel, viel besser arbeiten kann und da diese Verkürzung beispielsweise dann auch nicht stattfindet.
Das ist auch etwas, was ich durch euren Sportladen lernen durfte, dass meine Schuhgröße tatsächlich angestiegen ist. Ich bin jetzt mittlerweile bei 49 gelandet, was dann manchmal zu einer Herausforderung führt, überhaupt einen ordentlichen Laufschuh zu bekommen. Ich stelle mir die Frage, ist das auch der Grund, warum du im Keller verschwindest? Tauschst du dann die Boxen um, dass wenn du die Frauen eine 39, eigentlich eine 40, dass du dies in eine 39er Box reinsteckst?
Nee, ich habe umtauschen, das wäre viel zu aufwendig. Ich habe unten einen Drucker stehen mit Etiketten, da kriege ich einfach das Etikett drauf.
Etikettenschwindel aufgedeckt im Recherche-Podcast.
Nein, natürlich nicht. Also ich bin ja ein Hobbypsychologe, ja. Also ich komme da schon zurecht, den Damen das beizubringen. Aber das
charmant,
ist jetzt,
wie du bist, jetzt, funktioniert ja, das.
Aber jetzt sind wir natürlich beim Klischee. Also da muss ich natürlich den Damen schon auch ein bisschen auch wieder die Fahnen hochhalten. Also es ist alles harmlos.
Naja, ich meine, ich kenne das auch, ne? Schuhgröße 49 ist halt auch etwas, wo du, wenn du in den Schuhladen reinkommst und sagst, ich habe 49, ist nicht angenehm, ne? Aber meine Güte, das ist so, warum sollte ich sonst mit einem zu kleinen Schuh rumlaufen? Das ist ja total Quatsch. Die Frage, die mir gerade in den Kopf rumgeistert, als du von Schuhen, Schuhboxen gesprochen hast, was ist denn eigentlich die ursprüngliche Aufgabe von einem Laufschuh? Was soll eigentlich ein guter Laufschuh bewirken?
Also ein guter Laufschuh bewirkt, wenn ich mal historisch auch zurückdenke jetzt mal, ne? Also Schuhe bewirken erstmal Schutz. Schutz vor Steinen, Schutz, Halt, Stabilität. Und es ist fürs Laufen an sich auch gar nicht viel anders. Die ersten Laufschuhe, die es so Ende der 60er, 70er Jahre, also spezielle Laufschuh-Jogging-Schuhe dann so langsam gegeben hat, ja, haben auch erst einmal versucht, die Belastung zu vermindern, das heißt, diese Sprungbelastung zu vermindern, also Komfort zu bieten. Und später, wie man dann gemerkt hat, Mensch, ja, es gibt Läufer und Läuferinnen, die haben einen saubereren Laufstil, die brauchen weniger Stütze, dann gibt es aber vielleicht Verletzungen, die aufgrund einer Instabilität stattfinden. Das hat ja alles auch eine historische Entwicklung. Dann ging es mehr und mehr natürlich auch um die Stabilität, also um den Fuß einen Halt zu geben, weil man natürlich gemerkt hat, das setzt sich nach oben fort. Wir gehen jetzt schon sehr weit zurück in die Entwicklung. Das heißt, bevor die richtige Joggingwelle eingesetzt hat, so Mitte der 70er Jahre, sind ja nicht wirklich viele, man hat ja damals noch von Waldlauf gesprochen, ja, zum Laufen gegangen. Das waren ja Athleten, die sich entweder speziell darauf vorbereitet haben. Das Laufen fand zu 90% auf der Bahn statt, also sehr leichtathletikorientiert. Der Marathon kam erst langsam so in die Phase, dass er populär wird. Und damit auch mit dieser ganzen Popularität, mit der ganzen wachsenden Popularität, kamen natürlich immer mehr Quereinsteiger. Und diese Quereinsteiger haben das Laufen nicht zwingend von der Jugend an, von der Pike an gelernt. Das heißt, es sind Quereinsteiger gewesen, die sich halt ein bisschen schwerer getan haben im Laufen, die vielleicht auch nicht, dadurch, dass sie nicht so athletisch waren, vielleicht auch ein bisschen mehr Kilo drauf gehabt haben. Das war vielleicht auch die Zielsetzung, warum dass sie mit dem Laufen begonnen haben, weil sie abnehmen wollten. Und mit diesen ganzen Ansprüchen hat die Industrie natürlich auch gemerkt, und nicht nur die Industrie, sondern natürlich auch die Sportwissenschaft gemerkt, hoppala, da kommen jetzt viele Bewegungsmuster zusammen. Wie können wir das jetzt auch mit den Schuhen bedienen? Das heißt, wie können wir die Menschen im Laufen halten und ihnen das beste Material an die Hand geben?
Okay, das heißt, wenn ich eine sehr, sehr gute Lauftechnik hätte und jetzt eher Kurzdistanzen laufe, bräuchte ich eigentlich gar nicht so einen high sophisticated Schuh, der irgendwie super Dämpfung oder weiß ich nicht hat, sondern mein Körper, mein Fuß, meine Muskulatur wäre in der Lage, das gut abzufedern. Verstehe ich dich da richtig?
Im Grunde genommen ja.
Okay, das heißt, das kommt dann durch die Distanzen und durch meine noch nicht geschulte Laufdynamik, Lauffähigkeit.
Genau, richtig. Und das ist auch mit unserer Aufgabe, das hier zu beurteilen, wie jemand mit einem Laufschuh läuft. Und das ist nicht unbedingt immer so, dass der Laufschuh A bei allen gleich funktioniert und der Laufschuh B bei allen genau anders funktioniert. Das hat viel was mit sogenannter Propriozeption zu tun. Das heißt, zunächst einmal, was spürt der Fuß in dem Schuh? Mhm. Ja, also das, diese Wahrnehmung, diese Sensorik ist nicht bei jedem Fuß gleich. Also kann es unter Umständen sein, dass der gleiche Lauftyp mit gemessen an einem anderen Schuh unterschiedlich läuft. Mhm. Und das ist einfach manchmal auch so ein bisschen ausprobieren. Ja, und dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, wie jemand trotz allem Körperspannung aufbaut. Ja? Und jetzt, um aber auf deine Frage nochmal speziell einzugehen, im Grunde genommen ist es richtig, wenn ich eine saubere Lauftechnik habe, dann habe ich auch eine gute Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung darf ich nicht mit zu viel Schuh überschreiben. Mhm. Das wäre wie, wenn ich eine super Brille habe, aber nie die Brillengläser putze. Mhm. Dann habe ich eine tolle Brille, aber sehe nichts. Jetzt, wenn ich eine saubere Lauftechnik habe und eine tolle Motorik in den Füßen und klebe mir da einen Traktor unten an den Fuß, dann kann das nach hinten losgehen, weil ich nichts mehr spüre. Wenn ich nichts mehr spüre, kann ich keine Körperspannung aufbauen, werde ich unter Umständen langsamer.
Mir fehlt auch die Rückmeldung, ne?
Richtig, was passiert dann? Ganz genau.
Okay, das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt sage, ich komme zu dir, du guckst dir den Fuß an, du guckst dir meine Ziele an, wo will ich hin, und wir haben den für mich in dem Fall, ich habe schon gesagt, den perfekten Laufschuh gibt's nicht, sondern wir haben für mich den passenden Laufschuh gefunden. Und ich sage, hey, das Ganze ist cool und ich trainiere meine Lauftechnik, kann das durchaus sein, dass derselbe Schuh plötzlich mit einer besseren Lauftechnik gar nicht mehr der passende Schuh für mich ist.
Das ist durchaus naheliegend. Also das ist eine völlig natürliche Entwicklung. Und deswegen habe ich ja auch schmunzelnd genau den Einstieg so gewählt, dass es den perfekten Laufschuh nicht gibt, weil wir uns ja auch verändern. Und es gibt ja Trainingsphasen, beispielsweise, in denen hänge ich richtig am Gas. Da ist richtig Dampf unterm Kessel, ich fühle mich gut, bin motiviert, habe eine tolle Trainingsphase, Körperspannung ist da, ich bin nicht verletzt, lauf dynamisch, super, geh in den Laden, kauf mir einen dynamischen Schuh. Und dann kommt eine Phase nach einem Wettkampf beispielsweise, ich habe eine Trainingspause und dann gehe ich wieder zum Laufen und bin aber in einer völlig anderen Trainingsphase gerade und gehe mit meinem super High-End wettkampfnahen Schuh zum Laufen und merke plötzlich, warum funktioniert der jetzt nicht mehr? Ja, weil mir gerade die Dynamik fehlt. Es geht auch umgekehrt, ja. Und deswegen ist ein Laufschuh auch immer in Verbindung, oder die Qualität eines Laufschuhs, die Eignung eines Laufschuhs, immer in Verbindung mit dem eigentlichen körperlichen Empfinden der Trainingsphase auch zu tun. Oder beispielsweise, ich habe am Montag kein Training, bin am Dienstag ausgeruht, gehe am Dienstag zum Training, fühle mich super. Wenn ich am Samstag ein hartes Intervalltraining mache und am Sonntag dann danach nochmal einen langen Lauf mache, dann ist ja logisch, dass das Sonntagstraining träger stattfindet, als von mir aus nach am Tag Pause oder nach zwei Tagen Pause.
Das finde ich total spannend, was du sagst, weil man hat immer so im Hinterkopf so, ja, nach so und so viel Kilometern musst du einen neuen Laufschuh kaufen, weil dann ist irgendwie die Sohle durchgelaufen oder so. Das hatte ich schon so im Hinterkopf. Aber dieses, hey, mein Training hat sich vielleicht verändert oder mein Ziel hat sich verändert oder mein Laufstil hat sich verändert, weil ich jetzt ein Lauftechniktraining gemacht habe. Jetzt brauche ich einen neuen Laufschuh. Den Gedanken hatte ich tatsächlich noch nie.
Das ist eine ganz wichtige Rolle sogar. Und diese Veränderung einmal geht sogar noch weiter, weil wenn ich beispielsweise jetzt mal das Verletzungsrisiko, nicht nur den Spaß mit dem Schuh in den Vordergrund stelle, sondern das Verletzungsrisiko mal in den Vordergrund stelle, dann laufen oder missachten viele die Länge eines Trainings, dass die oft entscheidend ist, gar nicht mal das Tempo, sondern die Länge des Trainings oft entscheidend ist, ob ein Laufschuh wirklich gut funktioniert oder nicht. Weil diese typischen Laufverletzungen so häufig dann, es sind ja oft chronifizierte Verletzungen, dann eintreten, wenn die Leute oder die Läufer und Läuferinnen oft zu lange laufen, in diese Ermüdungsphase hineinlaufen und dann mit zu leichten Schuhen laufen oder eben mit den verkehrten Schuhen oder zu lange generell laufen, zwar einen richtigen Schuh haben, aber sich generell überlasten. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Verletzungen ausgelöst werden durch die ermüdete Bewegung so im letzten Viertel vom Training. Ja, wenn ich wirklich so im Schlappschritt noch meine, egal ob es 5 Kilometer sind oder 20 Kilometer sind, das ist ja immer individuell, ne, je nach Leistungsstand, wenn ich mich gerade noch so über die letzte Rille schleppe. Ja.
Ich fühle mich erwischt.
Du siehst auch so aus, ja.
Und dafür, das ist auch natürlich unsere Aufgabe, darauf einzugehen und zu sagen, okay, pass mal auf, der Schuh sieht jetzt gut aus auf dem Band, aber beachte, dass der Schuh beispielsweise für dich jetzt geeignet ist bis zu 10 Kilometer. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, solltest du einen kompakteren Schuh laufen, beispielsweise. Oder auch umgekehrt zu sagen, Mensch, schau mal, du möchtest jetzt 10 Kilometer Wettkampf laufen oder einen 5 Kilometer Wettkampf laufen, da brauchst du nicht so einen Komfortschuh. Da nimmst du was Pfiffigeres, da nimmst du was mit mehr Sexappeal, ja, was Dynamischeres, was dich dann auch schneller macht, nicht nur durch den Schuh, sondern durch deine Körperspannung, durch deine eigene Dynamik.
Ich glaube, Bell und ich sind gerade platt, weil wir im Kopf selber gerade all die Fehler durchgehen, die wir so beim Laufen machen, weil das, was du sagst, das merke ich bei mir, ne? Dass ich jetzt aktuell in so einer Phase bin, wo ich so an die 15 Kilometer sehr, sehr locker laufen kann, aber ich merke genau, dass hinten heraus so dieser Schlappschritt, wie du es genannt hast, dass der einsetzt. Ich glaube, ich darf nochmal wiederkommen.
Ja, um Schuhe,
dass wir da nochmal auf meine Schuhe gucken.
Überhaupt kein Thema.
Ich freue mich schon auf den Moment, wo Klaus dann sagt, Bell, jetzt bist du aus deinem Schuh athletisch rausgewachsen. Du bist viel zu gut für deinen Schuh. Jetzt ist Next-Level-Schuh angesagt.
Ja. Ich habe gesehen, dass bei dir das Gesicht entglitten ist, wo Klaus über das Dehnen gesprochen hat.
Ja, beim Dehnen und auch beim trägen Schlurfschritt fühle ich mich sehr erwischt, weil ich bin auch jemand, ich höre ja, wie ich laufe, logischerweise. Und ich merke schon, dass ich manchmal so über den Boden schleife. Also ich habe ja auch im Hinterkopf bei dir mal so ein Lauftechnik-Training noch zu machen.
Das macht aber nichts, das darf ja auch sein. Und weißt du, es ist ja nicht entscheidend, ob alle auf einer Skala von 0 bis 10 auf die 9 oder 10 kommen, sondern der Erfolg liegt da daran, wenn ich mich von der 3 auf die 4 oder von der 5 auf die 6 bewege. Und dann hast du auch schon wahnsinnig viel gewonnen. Das Schwungrad muss in die richtige Richtung gedreht werden. Ja? Und das ist ja das Entscheidende.
Ja, vor allem, ich merke, dass mir das auch nochmal einen Motivationskick gibt, wenn ich mit einem neuen Laufschuh nach Hause komme, dass ich mich darauf freue, mit dem Laufschuh jetzt rauszugehen, einfach weil er neu ist. Ne? Und das hast du ja eben gesagt, der Schuh ist so ein bisschen Werkzeug. Mhm. Für mich ist er auch ein bisschen Motivation zu sagen, so, und jetzt nehme ich den Schuh und jetzt geht's los und ich freue mich darauf, mit dem Schuh jetzt zu laufen.
Ja, aber der Schuh ist deswegen eine Motivation, nicht weil der Schuh an sich der Schuh ist, sondern weil der Schuh an sich die Freude beim Laufen, beim Training in die richtige Richtung treibt. Das heißt, du bewegst dich anders, du läufst mit dem Schuh. Der Schuh selber ist ja ein Plastikteil, jetzt wenn man es mal so ganz einfach sagt. Aber das, was man mit dem Laufschuh dann erlebt, ist die Motivation. Das heißt, man zieht den Laufschuh an, man weiß schon, die Vorfreude, oh, er fühlt sich gut an, ich stehe da gut drin, ich mache die ersten paar Schritte, oh, es läuft. Ja. Und dieses Erlebnis, diese 5, 10, 15 Kilometer Dynamik und Spannung zu erleben, diese Freude an der Bewegung, da nehme ich natürlich alles um mich herum auch nochmal anders wahr, das kann der Laufschuh beeinflussen. In der Verbindung mit der Bewegung. Weil der Laufschuh kann ja nichts. Es ist ja immer so, wie bewege ich mich in dem Laufschuh? Und deswegen ist es ja wichtig, dass ich wiederum nicht den perfekten, aber den geeignetsten habe.
An den selbstlaufenden Laufschuhen arbeiten wir noch. Aber dann, das wäre ja auch Quatsch.
Das wäre ja Quatsch.
Die meisten, die die Folge hören, betrifft ja wahrscheinlich erstmal dieses, hey, ich habe den Gedanken, ich will überhaupt erstmal anfangen zu laufen und deswegen gehe ich in den Laufladen, um mir mal den ordentlichen Schuh zu holen. Und die macht sich jetzt wahrscheinlich keine Gedanken darum, dass sie irgendwie 2, 3 Laufschuhe oder sonst für verschiedene Trainingsphasen haben, ne? Sondern für die soll es einfach erstmal der Laufschuh sein. Wozu mir jetzt keine Frage einstellt, die
ja,
ich fragen wollte.
Ich habe ja auch gerade überlegt, in welche Richtung du gehst. Ich habe mich nämlich noch gefragt, ist es denn einfacher für einen Anfänger, einen Laufschuh zu finden oder für jemanden, der irgendwie schon sehr weit ist im Laufen? Kann man das überhaupt sagen oder ist jedes wieder eine neue Herausforderung für dich?
Ja. Das ist völlig unterschiedlich. Der oder diejenige, die schon viel Erfahrung haben mit Laufschuhen, werden vielleicht eher auf die Erfahrung auch zurückgreifen, mit welchen Schuhen, dass sie schon gut zurechtgekommen sind, vielleicht auch nochmal gezielt dann nach verschiedenen Einsatzbereichen fragen, unter Umständen auch verschiedene Schuhe parallel laufen, ja, für verschiedene Einsatzgebiete. Die Einsteiger oder Einsteigerin wird sagen, ich möchte einfach mal nur einen Laufschuh. Es gibt da dieses, ihr wisst, ich mag keine Anglismen, aber es gibt diesen Begriff des Non-Brainers, ja, also gar nicht drüber nachdenken, was ich damit machen will, sondern anziehen und der passt immer. Und das ist auch gut so. Das ist so der dunkelblaue Golf-Diesel mit 150 PS, ja, der funktioniert einfach bei allen Einsätzen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die wir dann auch eben entsprechend, sagen wir mal, auch mit in unser Gespräch mit einfließen lassen, dass man da möglichst viel abdeckt, je nachdem, wo derjenige läuft, ja, und vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus, vielleicht was mit dem Schuh machen will, was nicht direkt was mit dem Laufschuh zu tun hat, beispielsweise Cross-Training, Crossfit, vielleicht ein bisschen Fitnessstudio gehen, auf dem Laufband laufen. Und da können wir dann natürlich noch mal besser drauf eingehen, wobei ich natürlich langfristig, und das hat auch was mit der Haltbarkeit zu tun, schon immer empfehle, mit den Laufschuhen wirklich auch nur zu laufen, also den nicht im Alltag zu tragen, sonst wird der Schuh ganz, ganz schnell runtergelaufen.
Was läuft sich dann daran runter?
Also erstens mal bewege ich mich natürlich deutlich träger in dem Laufschuh, wenn ich den ganzen Tag schon laufe. Dann ist es so, dass so ein Laufschuh auch komprimiert wird, das heißt, einerseits in der Dimension Tagesbelastung, also wenn ich den Schuh den ganzen Tag anhabe und laufe dann am Abend damit, dann merke ich, hoppala, der ist schon zusammengedrückt. Der braucht dann Tag zwei, bis er sich wieder so ein bisschen erholt, bis er sich wieder, ja, wie so eine Bandscheibe mit Flüssigkeit,
sagen,
ja,
dann jetzt
füllt sich der wieder gedacht, so ein bisschen mit Luft, das könnte man sagen, genau. Und zum anderen ist es ja so, ich gebe so einen Laufschuh 600 bis 800 Kilometer. Na, sagen wir mal 60 bis 80 Stunden, einfach mal über den Daumen gepeilt. Wenn ich den Schuh jetzt untertags anhabe, dann gehen da ganz schön viele Stunden drauf. Jetzt springe ich vielleicht natürlich nicht im Alltag, sondern gehe im Alltag. Das ist einerseits gut, weil er nicht so gesprungen belastet wird, der Schuh, aber andererseits auch wieder schlecht, weil ich beim Gehen viel mehr Drehbewegungen mache. Das heißt, ich drücke den Schuh in eine andere Richtung. Ich stoße auch mal irgendwo hin, ja, gegen Tischbein und so weiter. Also ich belaste den Schuh an sich anders, als ich beim Laufen belaste. Jetzt kann man natürlich einen Laufschuh schon im Alltag anziehen. Ist ja ein guter Schuh, ist ein technischer Schuh. Aber man sollte halt nicht mit dem gleichen Schuh dann auch laufen.
Also nicht den ganzen Tag tragen und abends laufen gehen,
zum Beispiel,
sondern
ja. Und der Schuh leidet halt auch, wenn ich ihn parallel so anziehe, einen Tag gehen, einen Tag laufen. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann ist es okay. Wenn ich es akzeptiere, dann ist es auch in Ordnung.
Ich brauche neue Schuhe. Ich habe nämlich gerade meine Laufschuhe extra zur Feier des Tages für den Podcast angezogen. Alles falsch gemacht.
Ich meine, man tendiert ja, oder ich tendiere dann auch dazu, wenn ich mir so ein Hobby anlege, dass ich dann auch irgendwann Laufschuhe sammle. Ich glaube, so geht es jedem, der dann auch beim Laufen dranbleibt. Ja, es kommt der erste Laufschuh, es kommt der zweite Laufschuh und dann kann ich ja einfach die alten Laufschuhe, die ich ausgelaufen habe, wo ich meine 800 Kilometer durch habe, die kann ich dann ja immer noch im Alltag tragen, weil dafür sind sie dann ja immer noch super.
Das ist, sowas kann man durchaus machen, ganz klar. Oder zum sich als Alltagsfahrradschuh, je nachdem, also da gibt es ja der Einsatzmöglichkeiten viele.
Merkst du denn so eine Veränderung in den Bedürfnissen der Kunden, Kundinnen, die zu dir kommen, so im Sinne von, jetzt ist irgendwie gerade die Trailrun-Welle und alle wollen Trailschuhe oder was ich letztens gehört habe, es gibt jetzt Carbonsohlen für die Leute, die Wettkämpfe richtig schnell laufen wollen. Merkst du da so Trends bei dir von den Kunden, die zu dir kommen?
Ja, ja. Also Trends gab es ja die letzten 30 Jahre immer. Also die auffälligsten Trends waren vielleicht jetzt so die letzten 15 Jahre mal so das wirkliche Gegenteil von dem, was jetzt gerade auch verbaut wird. Man hat einmal die Zeit gehabt mit Barfußlaufen, Barfußlaufschuhe, möglichst natürlich. Und es ist halt wie bei allen Trends so, warum werden sie gemacht? Ein Teil ist Vernunft und Erkenntnis durch beispielsweise Biomechanik und in der Trainingswissenschaft, dass man sagt, Mensch, es ist durchaus sinnvoll, wenn Läufer, Läuferinnen, was ihre für ihre Füße tun, also barfuß laufen. So, da springt natürlich die Industrie dran drauf und sagt, ah, dann machen wir gleich Barfußlaufschuhe, was per se nicht verkehrt ist. Dann wird es natürlich gepusht. Und jetzt sind unsere Aufgaben aber da, mal den Ball flach zu halten und zu sagen, okay, jetzt um bei dem Thema Barfußlaufschuhe zu bleiben, ja, wir kommen gleich noch auf andere Trends, sagen, gut, als Trainingsinstrument für bestimmte Trainingseinheiten macht es Sinn, aber es macht beispielsweise, und es hat sich auch bewahrheitet, nicht per se Sinn, dass jetzt jeder mit Barfußlaufschuhen läuft, weil das auch sehr belastend sein kann, wenn man es übertreibt. So, das Zweite, wenn man jetzt von den aktuellen Trends mal so ein bisschen ausgeht, es gibt beispielsweise sehr viele Schuhe, die jetzt mit Carbonplatten arbeiten. Diese Carbonplatten sind Einlege zwischen Sohlen, sage ich jetzt einmal, wenn man es mal so ein bisschen bildlich formuliert, die den Schuh bzw. das Abrollverhalten und die Kontaktzeit am Boden verkürzen, weil diese Carbonsohle natürlich einen gewissen Vortrieb bietet. Das hat aber natürlich Fluch wie Segen. Wenn ich mit dem Schuh nicht wirklich sauber laufe, dann ist es ungefähr so, wie wenn der Schlagzeuger und der Bassist dann unterschiedlichen Rhythmus spielen. Das hört sich nicht wirklich gut an. Das heißt, meine Fußdynamik und die Dynamik des Schuhs passen dann irgendwann nicht mehr zusammen, beispielsweise durch Überlastung, durch Ermüdung, durch zu lange Strecke gelaufen mit dem Schuh. Wir sind bei dem Schlappschrittlaufen dann plötzlich. Oder generell durch zu träge Fußdynamik, dann schlägt diese Carbonplatte immer gegen den Fuß, der eigentlich nicht bereit ist dazu, gerade weil er in einem anderen Rhythmus liegt, diesen Rückstoß in Vortrieb umzusetzen. Mhm. Also auf gut Deutsch sagt, der Fuß ist noch auf Landen eingestellt und der Schuh ist aber schon auf Vortrieb. Und das gibt dann sehr häufig Belastungs- oder Überlastungsfolgen eben. Jetzt werden diese Schuhe dann manchmal so ein bisschen unterfüttert durch dicke Schäume, dann werden die aber, wenn die sehr hoch geschäumt sind, trotz der Carbonplatte sehr instabil, weil ich natürlich dann eine 3,5 cm dicke Sohle habe oder 4 cm dicke Sohle maximal und dann wird es natürlich schwammig, habe zwar Carbonsohle drin, also dann lassen wir es mal bei diesem Thema Carbonsohlen im Wettkampfbereich für schnelle Läufer und Läuferinnen, dann macht es Sinn. Es gibt natürlich immer wieder Kollegen, Kolleginnen, die trotz allem mit dem Schuh laufen und dann glücklich sind, aber in der Regel ist es unsere Erfahrung. Was der aktuelle Trend generell ist, sind modernere Bauformen, die sich dahin zeigen, dass die Schuhe etwas runder geworden sind. Das macht durchaus Sinn als Facette, beispielsweise im Laufschuhbereich, weil durch diese runden Bauformen die Läufer und Läuferinnen dazu inspiriert werden, sage ich jetzt mal körperlich inspiriert werden, den Schritt richtiger zu setzen, das heißt den Fußaufsatz mehr unter den Körperschwerpunkt zu bringen und dadurch auch ohne Carbonsohle einen kürzeren Bodenkontakt zu generieren bei besserer Körperspannung.
Das heißt, durch die Form des Laufschuhs erziehst du deinen Körper in die richtige Lauftechnik reinzugehen? Verstehe ich das richtig?
Er unterstützt mich, wenn ich das Gefühl dafür habe. Es gibt viele, die haben das Gefühl dafür, dann kann man so einen Schuh von wunderbar schon laufen. Wenn man das Gefühl noch nicht hat, also wenn man nach wie vor noch ein militanter Fersenläufer ist, ja, und den Schritt zu lang macht, dann sollte man, bevor man so einen Schuh läuft, lieber einen konservativen Aufbau nehmen und sich so ein bisschen auch beispielsweise, natürlich, dass immer wieder bei Barfußtraining oder Lauftechniktraining durch spezielle Übungsformen dazu bringen, den Schritt etwas zu verkürzen, den Fuß flacher aufzusetzen, mehr unter den Körper aufzusetzen, dann sind solche Schuhe, da sind wir beim Next Level, dann plötzlich dann wieder laufbar, dann sind sie möglich. Ne? Das sind jetzt so mal so 2, 3 Trends, wenn es um die Schuhtechnik geht. Aber du hast mich natürlich noch gefragt, wie es um die Einsätze ging. Ne? Also wie waren so die verschiedenen Trends, was die Ambitionen und die Ziele der Leute anbelangt, die zu uns kommen und Laufschuhe kaufen. Natürlich gab es diese großen erstmal ist jeder Marathon gelaufen, dann Trailrunning, jetzt natürlich Transalp und Bergmarathons, also Alpinmarathons. Es kommt parallel dazu natürlich immer mehr die Megamärsche, also nicht nur das Laufen, sondern wirklich Langwandern. Es sind immer mehr Läufer und Läuferinnen auch unterwegs, die beispielsweise gar nicht nur rennen, sondern Crosstraining machen, aber das Laufen dazu eine Disziplin ist. Und das heißt, die Einsatzbreite, die Anwendung des Laufschuhs ist vielseitiger geworden und auch die Unterscheidung der Laufschuhe wird immer diffiziler und feiner, damit man immer mehr auf die verschiedenen Ansprüche der Leute, nicht nur lauftechnisch, Stabilisationsbedarf, sondern auch auf den Einsatz, was sie mit dem Schuh machen, eingeht.
Also entsprechend mit den neuen Sportarten, die immer entwickelt werden und die richtig hochkommen, das Thema High Rocks, was gerade so durch die Decke geht. Ne?
Ja.
Und was du eben auch gesagt hast, das ist auch etwas, was wo ich finde, wo man mal drüber nachdenken darf, ne? Dieses Thema, ich darf eine Lauftechnik entwickeln, das Ganze braucht Zeit und Geduld, damit ich das machen kann. Ne? Gerade jetzt so durch Dynamiken wie jeder postet auf Strava seine Touren und ich vergleiche mich mit anderen und ich will immer schneller und immer weiter. Ne? Und plötzlich komme ich in Bereiche, die vielleicht für meinen Körper gar nicht so gesund sind, dass ich sie laufe und dann greife ich vielleicht eher zum Schuh, der das unterstützt. Merke aber langfristig, dass ich genau solche körperlichen Folgen, weil meine Muskulatur sich vielleicht relativ schnell anpasst, aber meine Sehnen und Bänder das halt gar nicht so schnell können und da kommen dann die Probleme.
Das ist genau der Punkt. Ja? Wenn man zu schnell beispielsweise zu viel möchte oder zu lang, dann ist sehr selten der Muskel, sondern es sind so die Übergänge, das Bindegewebe, da ist einfach der Stoffwechsel deutlich langsamer und dann brauche ich einfach mal viel, viel länger, um mich da dran zu gewöhnen.
Musstest du denn schon mal jemanden einen Schuh ausreden? Also wenn jetzt so ein Anfänger kommt und sagt, ich hätte gern so einen Carbon-Schuh oder gibt es auch so beratungsresistente Menschen, wo du weißt, jetzt gehen sie eigentlich mit dem falschen Schuh aus dem Laden oder sagst du dann, dir verkaufe ich den gar nicht, der passt nicht zu dir?
Ja, das sage ich schon. Selbstverständlich. Ist ja meine Verantwortung. Also Verantwortung nicht im Sinne, dass ich dann schuld wäre, wenn er damit läuft, sondern meine Verantwortung ist, ich muss eine Antwort darauf haben. Und natürlich bin ich nicht Erziehungsberechtigter unserer Besucher, die zu uns kommen, aber ich sage ganz ehrlich, diesen Schuh würde ich nicht empfehlen, wenn es beispielsweise so ist. Und wir kommen auch ab und zu mal beratungsresistent, würde ich jetzt, das klingt, ja, es ist so. Ich würde es immer so bezeichnen, wir kommen halt nicht auf einen Level. Das heißt, also wir haben vielleicht, wir können die Bedürfnisse manchmal auch nicht erfüllen, die derjenige hat oder diejenige hat. Das kann auch mal die Farbe sein, das kann auch mal Passform sein, wie auch immer. Dann muss man also ehrlich sein und gesagt, okay, wir haben jetzt miteinander versucht, das zu lösen. Ich würde jetzt halt das einfach dann, ja, dann findet man halt die Lösung jetzt nicht. Da muss man, also ich dränge niemanden hier, um Gottes Willen, ich dränge hier niemanden was auf. Jeder soll seinen richtigen Deckel bekommen auf den Topf und vor allem auch dann ehrlich sagen, wenn du den Schuh jetzt möchtest, ist okay, aber dann bitte, wichtig, es war nicht meine Empfehlung.
Ja. Und dann weißt du, er kommt
in
zwei Wochen wieder und will einen anderen Schuh haben, weil er gemerkt hat, du hattest recht. Eine Frage, die ich mir damals so gestellt habe, was darf ich denn preislich für einen guten Laufschuh einrechnen? In welchem Bereich liegt man, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Laufanfänger, worauf darf ich mich einfach so einstellen, dass ich vielleicht auch schon mal drauf sparen kann?
Also eine Kernpreislage, in die man richtig gute Laufschuhe bekommt, sind zwischen 150 und 160, 70 Euro. Ja? Da bekommt man schon also wirklich richtig gute Laufschuhe. Wenn man dann einen besonderen Bedarf hat, vielleicht gerade Thema Komfort, dann gibt es jetzt Schuhe, die liegen vernünftigerweise, die gehen so 190 Euro, das ein oder andere Modell vielleicht mal bei 200. Alles, was darüber hinausgeht, ist manchmal auch mit Vorsicht zu genießen. Da sind wir dann in dem Thema Carbon-Schuhe unter Umständen. Da sind wir aber auch manchmal bei Schuhen, nicht generell, nicht per se jetzt, ja, die mit sehr viel Schnickschnack und technischen Finessen aufwarten, die den Laufschuh wiederum als Laufschuh fast ein bisschen disqualifizieren. Weil Laufen ist, zumindest für die meisten, ja eine Bewegungssportart. Das heißt, ich möchte mich ja in dem Schuh bewegen. Da sind wir wieder bei Koordination. Ich möchte was spüren. Ich möchte meine Bewegung spüren, damit ich auch eine Körperspannung aufbauen kann, damit ich elastisch laufen kann. Jetzt, wenn ich da ein technisches Wunderwerk am Fuß habe, das vielleicht zu träge ist, zu schwer ist, dann wird diese Möglichkeit weggenommen. Und dann komme ich unter Umständen mit dem Schuh gar nicht zurecht. Und deswegen würde ich sagen, so viel Technik wie nötig und so viel Dynamik wie möglich. Und das auf jeden oder jede einzelne individuell abgestimmt. Dann habe ich einen richtig guten Schuh.
Ich meine, auch 150 Euro wirkt erstmal nach einer Menge Geld. Ich kann ja auch in jeden x-beliebigen Laden gehen und sagen, hey, ich kann mir einen Sneaker für 50 Euro holen. Aber auch da ist wieder die Denkweise, ne? Ich darf in meine eigene Gesundheit einfach rein investieren, wenn ich jetzt wirklich länger laufen möchte und ich laufe mit einem Schuh, der einfach nicht für mich, der passende Schuh für mich ist, werde ich langfristig irgendwie anders dafür bezahlen. Von daher ist es einfach eine gute Idee, sich richtig beraten zu lassen, vielleicht vorher einfach ein bisschen zu sparen, um dann auch ein gutes Modell, und ich sag mal 150 Euro ist ja dann auch noch erschwinglich, wenn ich eine Weile drauf sparen kann. Das lohnt sich, weil ich einfach mir und meiner Gesundheit doppelt was Gutes tue.
Ich würde sogar noch, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen provokativ sagen darf, ich würde mir sogar die Überlegung machen, ob es ich mir wert bin. Weil es ist ja so, natürlich ist der Schuh, so vorher schon mal lustigerweise gesagt, ist erstmal ein Stück Plastik. Aber das, daran kann ich es ja nicht messen, sondern was mache ich mit dem Schuh? Welche Erlebnisse habe ich mit dem Schuh? Und das ist der Punkt, an dem ich mich frage, und das muss noch nicht einmal, da ist der 170-Euro-Schuh von mir aus nicht besser wie der 150-Euro-Schuh. In dem Moment, wo der Schuh zu mir passt und ich eine Freude damit habe, dann kann ich mir überlegen, bin ich es mir wert, und nicht nur Gesundheit und das im Fokus habe, sondern auch die Freude, das Erlebnis, ja, was dann auch unter die Haut geht, dann vergisst man das auch. Ja.
Total.
Ich habe, ganz ehrlich, ich habe mich wahnsinnig gefreut über meine erste richtig gute Bohrmaschine, weil es mir dann plötzlich Freude gemacht hat, dass ich meine Löcher in die Wand selber richtig gut bohren kann. Ich weiß bis heute nicht mehr, die waren nicht günstig, aber ich weiß auch nicht mehr, wie viel das gekostet hat, aber es macht mir immer noch Spaß, und so ist mit dem Laufschuh.
Das ist das, was ich eben mit Motivation meine, wenn ich einen neuen Laufschuh habe. Und ich habe bei Bell im Gesicht gesehen, ich weiß, Bell, wenn sie sich ein Buch kauft, dann kauft sie sich eine gute Zeit, in der sie auf dem Sofa mit dem Buch verbringen kann. Und ich habe in deinem Gesicht gesehen, Bell, wo Klaus gerade gesagt hat, bei einem Schuh verkörper ich das auch mit schönen Erlebnissen, habe ich bei dir im Gesicht gesehen, wie du jetzt schon wieder die nächsten Schuhkäufe rechtfertigst.
Ich gehe gleich in den Keller von Klaus und gucke da mal nach. Mich würde noch eine Frage, weil wir, glaube ich, auch so langsam zum Ende kommen, eine Frage interessieren, noch mal kurz diesen Schlenker zum Traillaufen zu machen. Weil ich natürlich auch schon wieder mit diesem Gedanken liebäugel, mir Trail-Schuhe zu kaufen. Ab wann macht das denn Sinn? Also, weil Trail ist ja letztendlich alles außer Asphalt. Muss ich denn der Trail-Event-Läufer sein, um zu rechtfertigen, dass ich jetzt Trail-Schuhe brauche? Oder wenn ich jetzt einfach öfter im Wald laufe, macht das Sinn? Und was unterscheidet vielleicht so ein Trail-Schuh von einem normalen Laufschuh?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass man jetzt auch da schon wieder unterscheidet zwischen der Begriff jetzt so Semi-Trail oder Gravel, ja, wie beim Fahrrad schon. Ja. Also der, sag ich mal, trail-taugliche Schuh oder der Gravel-Schuh hat einfach mal ein bisschen eine robustere Sohle, also ist von der Gummimischung her etwas rutschfester und hat eine leicht profiliertere Sohle. So, und den kann ich auch gut auf dem Asphalt laufen, den kann ich gut hier an der Isar entlang laufen, den kann ich beispielsweise mal im Winter laufen. Hier, wir reden jetzt immer noch von urbanen Geläuf, also hier in der Stadt. Das heißt, es ist schon so ein bisschen ein robusteres Schuhmodell, das auch mal eine rutschige Wiese, einen rutschigen Pfad, einen rutschigen Sandweg verträgt und vielleicht im Winter auch mal so ein bisschen eine leichte Schneedecke oder Matsch. Um in den Bergen zu laufen, habe ich meistens noch von der Gummimischung und von der Profilierung her ein bisschen einen robusteren Schuh. Und da ist es natürlich dann auch wieder, da kann man natürlich auch wieder so weit treiben, laufe ich jetzt Wettkämpfe, laufe ich, ist ja Unterschied, ob ich jetzt Trail laufe, rauf und runter, oder bin ich Bergläufer. Also Bergläufer laufen berghoch, die können dann natürlich noch mit viel leichteren Schuhen laufen, als Trailläufer, die rauf und wieder runter laufen, die dann auch mit Stabilität und Komfort noch ein bisschen Kompromiss lösen müssen. Ja, und wenn die natürlich 4-5 Stunden unterwegs sind, dann ist es was anderes, als wenn ich mal eine halbe, dreiviertel Stunde bergauf laufe. Also da muss man dann auch nochmal unterscheiden. Aber um jetzt nochmal auf den Ausgangspunkt zu kommen, wenn ich hier urban ein bisschen im Gelände laufen will, und das kann eben an der Isar sein, ein bisschen Isar Trails, ja, so auch ein bisschen weiter in den Süden runter, dann komme ich mit einer leicht profilierten, also mit so einem Gravel-Schuh wunderbar zur Rande. Also der darf nicht zu steif sein, der darf auch nicht zu hoch sein, ja, also zu hoch nicht vom Schaft her, meine ich jetzt, sondern von der Sohle. Also ich muss auch noch spüren, worauf ich laufe. Das ist ganz wichtig, weil ich sonst unter Umständen genau deswegen halt dann auch umknicke oder halt einfach auch keine Dynamik entwickelt. Also ich brauche eine gute Mischung, und das ist halt dann natürlich auch mit dem Laufstil und mit dem Tempo abhängig, zwischen Griffigkeit, Stabilität und Komfort.
Ich sehe mich schon demnächst wiederkommen und einen Trailschuh kaufen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, all meine Fragen, die ich hatte, gestellt. Hast du denn noch einen Aspekt, den wir vergessen haben, der dir wichtig ist?
Also ich würde ganz gerne nochmal zum Thema Einlagen vielleicht nochmal was,
oh ja,
was sagen, weil wir natürlich immer wieder vor die Herausforderung gestellt werden, die Schuhe mit den Einlagen zu kombinieren. Und da gibt es natürlich verschiedene Themen dazu. Grundsätzlich ist es so, dass eine Einlage nicht gleich eine Einlage ist. Es gibt Einlagen, die sind wirklich Waffen. Die sind steif, fest, hart, dick, schwer. Die sollte man wirklich vermeiden, im Laufschuh zu tragen. Eine Einlage, dadurch, dass sie auch wieder so ein bisschen das Gefühl wegnehmen kann, wenn sie eben nicht gut geeignet ist für einen Laufschuh, weil dich der Fuß ja weniger spürt durch eine zusätzliche Schicht im Schuh, kann nämlich auch vom Effekt her das Gegenteil bewirken. Einlagen im Laufen, so ist unsere Erfahrung, in den meisten Fällen können Symptome, also mal ein bisschen mindern, sollten aber langfristig dann wieder, außer ich habe wirklich große Probleme und komme ohne Einlagen gar nicht mehr zurecht, sollten langsam dann wieder entwöhnt werden. Und es gibt aber natürlich auch sehr gute, sehr feine Einlagen, und das muss man halt von Mal zu Mal unterscheiden. Die sind beweglich, das sind zum Teil proprioztative Einlagen, das heißt, die haben so ganz leichte initiative Hügelchen und Aussparungen, die sind dann sehr, sehr gut gemacht. Die kann man natürlich auch im Schuh mittragen, weil da wird die Koordination dann natürlich nicht behindert, sondern ganz im Gegenteil gefördert. Aber deswegen, Einlage ist nicht gleich Einlage. Einlage, wenn es geht, vielleicht nur für die Symptomatik, damit man aus der Beschwerdephase wieder rauskommt, möglichst aber dann wieder entwöhnen, um den Fuß selber zu arbeiten zu lassen. Es gibt immer Einzelfälle, in denen es dann anders ist. Möglichst dünn, möglichst leicht. Und eine Fußbettung zum Beispiel, um da noch zu kommen, es gibt ja Einlagen, die korrigieren den Fuß. Die haben die Stabilität anders gemacht wie in der Schale. Und es gibt Einlagen, die einfach nur den Fuß unterfüttern, beispielsweise bei Hohlfüßen. Ja, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Und das sollte dann zum Laufschuh passen. Also Einlagen, ja, von Mal zu Mal, aber Einlage ist nicht gleich Einlage.
Das heißt, es wäre, wenn ich Einlagen habe, wäre es aber auch durchaus sinnvoll, sie zur Kaufberatung mitzubringen, um zu zeigen, pass auf, hier, das sind meine Einlagen, genau. Was machen wir damit?
Ja, das stimmt. Mhm.
Aber das finde ich total wichtig, also eben jetzt nicht einfach nur so einen Schuh auf die Schwäche zu setzen und den Fuß in seiner Schwäche zu unterstützen und ihm noch mehr Arbeit abzunehmen, sondern wirklich zu gucken, wie kann man den Fuß wieder trainieren, um vielleicht diese Schwäche auch nach und nach wieder zu beheben. Und deswegen finde ich das auch so cool, dass sie eben nicht nur Schuhe anbietet, sondern eben auch dieses Ganze drumherum, die Techniktrainings, Laufstilanalysen, Kurse, die ihr anbietet und so weiter und so fort. Also wem es jetzt so geht wie mir, der glaubt, er braucht jetzt dringend wieder Laufschuhe zum Kaufen. Oder
Ben,
der,
machen wir deshalb die Podcast-Folgen, dass wir hier hinkommen?
Ja, ich sitze hier gerne in dem, guck schon mal so ein bisschen rum, was ich vielleicht als nächstes brauche. Nein, aber auch tatsächlich so ein Lauftechnikkurs. Ne? Man ist ja immer irgendwie, denkt man immer, man braucht das nicht, aber ich glaube, ich brauche das auf jeden Fall. Das macht einfach total Sinn.
Ja, ich finde das schön, was du gesagt hast, Klaus. Ich tu mir damit halt selber was Gutes, ne? Auch in einen guten Schuh zu investieren, aber auch wenn ich sage, hey, Laufen macht mir Spaß, auch einfach in mich zu investieren, in meine Gesundheit, indem ich jenseits des Schuhs mal wirklich in ein Techniktraining mal einen Experten, eine Expertin drauf gucken lassen, was kann ich verbessern, um einfach länger, gesünder laufen zu können, um da ganz lange und viele schöne Erlebnisse, wie du es genannt hast, sammeln zu dürfen.
Ja, das ist doch schön. Und das ist eben damit verbunden zu sagen, okay, was möchte ich, wo möchte ich laufen, wie möchte ich laufen. Und dann finde ich auch eben nicht ganz perfekt, aber einen sehr, sehr guten Schuh und vor allem einen geeigneten Schuh.
Da haben wir sehr schön das Ganze abgerundet. Alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, Klaus, erzähl uns trotzdem nochmal bitte, wo sitzen wir, damit die Leute, die jetzt sagen, ich will unbedingt in diesen Laufschuhladen am Rande der Westtangente, möchte ich hin in München. Wo findet man dich und dein sehr, sehr freundliches, sympathisches Team, die ja auch im Laden sind, die genauso kompetent sind wie du und da beraten können. Wo findet man euch?
Also wir würden uns freuen, wenn ihr zu uns kommt, Sport Ruscha in der Fürst-Rieder-Straße 34. Das ist natürlich in unserem wunderschönen Stadtviertel Laim, direkt an der Nähe von der Agnes-Bernauer Straße. Wir haben momentan die Baustelle von der Westtangente vor der Haustür, richtig, aber man kommt gut durch. Man kann auf alle Fälle hier noch auch ansprechend parken. Man kommt mit der U5 zu uns, man kommt mit der S-Bahn zu uns.
Oder hergelaufen.
Oder hergelaufen oder mit dem Fahrrad, ganz genau. Und unsere Kurse, die finden sehr häufig Richtung entweder Olympiapark oder Westpark statt. Und ja, für hier, von hier aus, wir freuen uns auf euch. Wir haben hier viel Platz, viel Sitzgelegenheiten und dann können wir uns über all das Mögliche unterhalten. Nicht nur über Laufschuhe.
Das ist das letzte Mal, dass ihr dann sitzt, weil danach lauft ihr dann nur genau. Noch. Aber es gibt auch einen Lauftreff wöchentlich, den ihr anbietet und da könnt ihr einfach mal gucken. Ich glaube unter sportruscher.de, ne,
genau,
eure Webseite.
Genau, steht alles drauf, ja.
Gibt auch einen coolen Newsletter, da einfach mal reingucken.
Genau,
werdet auf dem Laufenden
findet ihr alle Infos. Cool.
Klaus, die Zeit verfliegt immer mit dir.
Das ist schon short. Also ich bin jetzt richtig traurig, dass schon wieder fast vorbei ist.
Ja, wir müssen einfach noch eine dritte Folge planen.
Unbedingt.
Da klingelt auch schon
das
Telefon,
das ist
Klaus
so.
Ist wieder gefragt. Genau. Dann würde ich sagen, lasst uns gerne Bewertung da oder schreibt uns einen Kommentar auf Instagram, entweder an Anselm Mors oder Weltenbummlerin on Tour und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anselm. Danke Klaus, dass wir bei dir sein durften.
Sehr gerne, es war mir wie immer eine große Ehre und verzeiht.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.